Armut und Gesundheit, der Public Health Podcast.
Dann herzlich willkommen. Wir sind wieder zurück, das Kongressteam für den Kongress Armut und Gesundheit. Und wir starten in eine 8. Staffel mit unserem Podcast Armut und Gesundheit, der Public Health Podcast. Und das ist gleichzeitig auch die 50. Folge. Wie schön. Ein Jubiläum mit Beginn einer neuen Staffel. Wir freuen uns total, dass wir nach einer längeren Pause wieder da sein können. Und wir ist wieder eine neue Konstellation, aber diesmal alle, die aktuell im Kongressteam arbeiten. Ja, bevor wir aber mit der Vorstellung beginnen, für euch kurz zum Überblick. Wir starten diese Folge jetzt mit einem Hinter den Kulissen. Daran könnt ihr das Kongressteam nochmal kennenlernen und bekommt einen ersten Einblick zum Stand der Vorbereitungen des nächsten Kongresses. Und im Anschluss, ab Minute 20, starten wir dann in den inhaltlichen Part, der euch einen Rückblick des diesjährigen Kongresses gibt. Und dazu haben wir auch Aufnahmen aus verschiedenen Veranstaltungen für euch zusammengestellt. Und ich bin sehr gespannt, wie euch das gefällt. Für uns ist das ein schöner Rückblick und ein schönes Nochmal-Erleben des letzten Kongresses. Und nun aber weiter mit unserer Vorstellung. Und magst du beginnen, liebe Marina?
Ja, sehr gern. Ich bin Marina und bin seit Ende 2020 im Kongressteam dabei. Ihr habt mich auch schon ein paar Mal mit im Podcast gehört und in Episode 45 habe ich mich auch schon ausführlicher vorgestellt. Deswegen würde ich das jetzt an der Stelle knapp halten. Ich bin eine der Programmkoordinatorinnen des Kongresses und unter anderem verantwortlich für das schöne, aber durchaus auch herausfordernde Handlungsfeld der Lebenswelten. Und ja, habe jetzt seit kurzem auch eine neue zentrale Aufgabe hier im Team, und zwar die Betreuung und das Wiederaufleben lassen des Podcasts. Denn ja, mit den personellen Veränderungen hier im Team sind natürlich auch Kompetenzen uns weggerutscht und ich bin gerade noch dabei, mich da komplett neu einzuarbeiten und den Podcast jetzt wieder aufleben zu lassen. Und genau, das ist quasi jetzt meine erste Podcast-Episode, die ich zum einen inhaltlich konzeptioniere, aber auch, wo ich mich noch in die Technik einfuchse und bin sehr gespannt, wie das weitergeht.
Richtig, richtig gut, ja.
Ja, Nicole, magst du weitermachen und dich auch vorstellen?
Sehr gerne möchte ich das. Genau, mein Name ist Nicole Böhme. Ich gehöre auch schon fast zu den alten Häsinnen in Anführungszeichen beim Kongress, denn ich darf seit über 10 Jahren den Kongress schon mitgestalten und mitorganisieren, was mir wirklich viel bedeutet. Mein fachlicher Hintergrund, genau, das hatte ich auch schon wie Marina einmal in der Episode 45 ausführlich beschrieben, aber würde es hier gerne nochmal sagen. Ich komme ursprünglich aus der Ethnologie und den Kommunikationswissenschaften und mir liegt besonders am Herzen in unserer Arbeit die Zusammenarbeit mit unserem Gremium Menschen mit Armutserfahrung. Das ist für mich ein zentraler Teil des Kongresses und seit einigen Jahren bringen sich Menschen mit ihren Lebenserfahrungen bei uns ein und wir arbeiten gemeinsam daran, dass ihre Stimmen auf dem Kongress gehört werden. Und es klappt auch immer besser. Mittlerweile können wir jedes Jahr mehr Menschen erreichen und einladen und unsere Unterstützerinnen in unserem Gremium zusammenbringen mit Wissenschaftlerinnen für gemeinsame Veranstaltungen, so auch für den nächsten Kongress. Da wird es voraussichtlich ganze 3 Veranstaltungen geben mit unseren Mitgliedern im Gremium, was uns sehr freut. Und genau neben all den inhaltlichen Dingen, um die wir uns kümmern für den Kongress, kümmern wir uns auch jedes Jahr um unsere Softwaresysteme. Wir arbeiten nämlich mit ausgeklügelten Systemen zusammen für die Beitragseinreichung, für die Bewertung, für das Teilnehmendenmanagement, aber auch für die Betreuung unserer Referierenden und Moderierenden. Das ist jetzt vielleicht nicht das, woran man als erstes denkt, wenn man an unsere Kongressarbeit denkt, macht aber einen Großteil unserer Arbeit aus und ohne diese Technik läuft eben auch gar nichts. Und ich würde so weit gehen, zu sagen, dass wir schon richtig fit geworden sind und sogenannte Expertinnen im Hintergrund sind.
Wunderbar, dann würde ich mich einmal direkt anschließen, Nicole. Mein Name ist Marianne Amler, ich begleite das Kongressteam schon seit 2011, bin gelernte Krankenschwester und habe qua Studium denselben Hintergrund wie meine Vorrednerin Nicole, studierte Ethnologin und Soziologie und Publizistik im mehr oder weniger geliebten Nebenfach. Die Öffentlichkeitsarbeit des Kongresses begleite ich, wie gesagt, seit 2011 und möchte in der Rolle vor allem auch gleich alle unsere ZuhörerInnen dazu einladen. Zum einen folgt uns gerne auf unseren Kanälen Blue Sky und Mastodon und natürlich abonniert diesen Podcast und unseren Newsletter, den wir haben. Genau.
Super, was für eine schöne Werbung nochmal am Ende, Marion. Genau, dann kommen wir von unserer arriviertesten Kollegin im Kongressteam zu unserer neuesten Kollegin im Kongressteam. Und ich fände es total schön, Mika, wenn du Lust hast, dich auch einmal kurz vorzustellen. Vielleicht ein bisschen ausführlicher, weil du in den vorherigen Episoden, wo wir das gemacht haben, leider noch nicht Teil des Teams warst, aber es jetzt bist zum Glück.
Super, sehr gerne, Maren. Genau, ja, ich bin Dominika. Ich bin jetzt seit über 1,5 Jahren bei euch im Kongressteam und habe als Praktikantin begonnen und bin jetzt als studentische Mitarbeiterin tätig. Genau, zu meinem Background: Ich bin gelernte Bürokauffrau, habe dann auf dem zweiten Bildungsweg Health Communication in Bielefeld studiert und darauf aufbauend mache ich jetzt den Master in Public Health. Genau, die Arbeit beim Kongress Armut und Gesundheit bereichert mich seit Tag 1 eigentlich schon. Besonders als Public Health Studierende ist es eben von enormer Wichtigkeit, eben praxisnahe Einblicke auch zu erhalten, vor und hinter den Kulissen. Und was mich eben besonders motiviert, ist vor allem die Auseinandersetzung mit gesellschaftspolitischen Themen, wie die Chancengerechtigkeit, wie der Zugang zur Gesundheitsversorgung, aber auch generell das Thema Gesundheit als Menschenrecht, was mir zum Beispiel sehr persönlich am Herzen liegt. Genau, wichtig zu diesem Thema ist es eben, dass man Raum schafft und das kriegt der Kongress Armut und Gesundheit jedes Jahr aufs Neue hin, da eben Praxis, Zivilgesellschaft und Wissenschaft an einen Ort kommen. Ich bin außerdem zuständig für die studentischen Formate wie den Science Slam und die Posterpräsentation. Also auch hier schon der kurze Aufruf für alle, die schon zuhören. Wir würden uns freuen, wenn der ein oder andere sich bei uns meldet und Interesse zeigt, daran teilzunehmen. Wir sind nämlich sehr gespannt auf 2026 und wir hoffen, ihr auch. Das zu mir.
Super, danke Mika und danke auch nochmal für den Aufruf, weil der Kongress ist unbedingt auch ein Nachwuchskongress, und wir sind sehr darauf angewiesen und freuen uns sehr, wenn Menschen, die sich dem Thema auch neu aufschließen oder es gerne möchten, Teil der Community werden, so wie Mika es irgendwann auch geworden ist und hoffentlich weiter auch in dem Feld bleiben wird. Von daher beteiligt euch gerne auch an den studentischen Formaten und guckt auf unserer Webseite vorbei und Mika ist uns auch immer ansprechbar, wenn ihr dazu Fragen habt oder Unsicherheiten, ob ihr euch in dem Kontext schon vorstellen könnt oder möchtet, dann genau, lasst euch gerne von uns überzeugen. Genau, ihr seid unbedingt gewollt auf dem nächsten Kongress. Genau, das vielleicht eine ganz gute Überleitung. Wir haben in den letzten Monaten, so ist das dann immer in dem Zyklus der Kongressorganisation. Nach dem Kongress ist immer vor dem Kongress. Wir gehen immer einmal in eine ausführlichere Teamklausur über ein paar Tage und schauen, was war denn für uns gut, was war nicht so gut. Machen das Gleiche auch nochmal mit den KooperationspartnerInnen, mit unseren Mitgliedern der Programmkomitees und den Förderern im Rahmen eines Strategietreffens, auf Grundlage auch des Evaluationsberichtes, den ihr uns sozusagen speist, indem ihr die Evaluation ausfüllt. Das war in diesem Jahr total großartig, dass da so viele daran teilgenommen haben. Deswegen war das eine sehr, sehr gute Datenbasis, die wir aufbereiten konnten. Und im Rahmen des Strategietreffens wird dann auch immer das Motto des nächsten Jahres oder der Schwerpunkt des nächsten Jahres festgelegt. Und wir freuen uns sehr, verkünden zu dürfen, dass wir sehr politiknah weitermachen möchten, mit dem Motto: Gesundheit ist politisch, was ist uns Chancengerechtigkeit als Gesellschaft wert? Wir standen im Rahmen des Strategietreffens sehr unter dem Eindruck der neuen Regierungsbildung und einer haushalterischen angespannten Situation, zum Teil auch in den Kommunen, und haben sowohl als Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung selbst erfahren, als auch über KooperationspartnerInnen mitbekommen, dass ganz viel Unsicherheiten da sind, wenn Kommunen und Landkreise und auch der Bund Sparmaßnahmen vorhat und das auch sozusagen das Feld der Gesundheitsförderung und Prävention betreffen kann. Und wir möchten uns gerne dafür stark machen, dass das ein Bereich ist, der existenziell wichtig ist. Genau, Mika hat schon gesagt, Gesundheit ist ein Menschenrecht. Das steht auch ganz, ganz doll im Zentrum, auch unseres diesjährigen Diskussionspapiers. Und wir möchten gerne weitermachen, auch an den Diskussionen, und deutlich machen, dass für uns Gesundheitsförderung und Demokratie ganz eng miteinander verwoben ist. Wenn Menschen nicht mehr den Eindruck haben, dass für sie Partei ergriffen wird und für sie Politik gemacht wird, dann kann es zu Spaltungen führen. Und dem möchten wir uns unbedingt entgegenstellen und gemeinsam schauen, wie können Menschen beteiligt werden auch an politischen Prozessen und wie kann ihre gesundheitliche Situation auch stärker als bislang in den Mittelpunkt gestellt werden, weil die Datenlage weiterhin so erdrückend ist, wie sie ist. Wir hatten im Rahmen des Kongresses jetzt im März wieder die Möglichkeit einer Pressekonferenz, wo aktuelle Daten, Längsschnittsdaten vom Robert-Koch-Institut und auch den Kolleginnen der HBSC-Studie nochmal deutlich gemacht haben, dass die Lebenserwartungslücke weiter zugenommen hat. Das heißt, Menschen sterben weiter früher aufgrund von Armutslagen und verbringen viel mehr Jahre auch nicht in Gesundheit. Und das betrifft auch Kinder und Jugendliche schon, wo das früh beginnt und die Corona-Pandemie auch nochmal da leider einen ordentlichen Beitrag geleistet hat. Das heißt, wir müssen auf uns aufpassen als gesamte Gesellschaft, und der Kongress möchte gerne die Plattform bieten, da wieder gemeinsam in den Diskurs zu kommen. Deshalb zwei ganz wichtige Aufrufe. Zum einen, wirklich beteiligt euch an unserem Call, beteiligt euch an den Diskussionen, reicht bis zum 15. September, geht das noch, einen Beitrag ein, lest euch das durch auf unserer Webseite, die Links kommen in die Shownotes. Wenn ihr dazu Fragen habt, meldet euch. Wir sind auf euch angewiesen, wir wollen mit euch in den Diskurs kommen zu der Frage, wie können wir gesundheitliche Chancengleichheit stärker herstellen, als es bislang der Fall ist. Wie können wir die Lücke gemeinsam schließen, die aktuell noch da ist. Und kommt selber vorbei, und oder kommt selber vorbei auf den Kongress. Die Anmeldung wird noch einen Moment dauern. Wir werden wahrscheinlich wieder unter den Weihnachtsbaum, wenn es gut läuft, Programm legen dürfen und den Anmeldelink, aber ihr könnt euch schon mal das Save the Date notieren. Das ist der 16. und 17. März 2026, und wir dürfen wieder an den Henry-Ford-Bau der Freien Universität im schönen Dahlem und uns da zwei schöne Tage machen, auch wieder rein in Präsenz. Und da freuen wir uns schon sehr drauf und würden damit unsere kurze Vorstellung und unseren kurzen Hintergrund schließen. Und
Jetzt hast du dich aber gar nicht vorgestellt, Maren. Magst du das eben noch nachholen?
ja, mein Name ist Maren. Ich bin Projektleiterin für den Kongress Armut und Gesundheit, wie Nicole, jetzt seit über 10 Jahren. Und da sind meine Aufgaben vor allem die Leitung des tollen Kongressteams und der Bereich Akquise und auch Netzwerkarbeit des Kongresses. Ich habe mich ausführlicher vorgestellt schon mal in der Nuller-Episode und auch in der Episode 45, wenn ihr da noch mal reinhören möchtet. Bin vom Hintergrund wie Marion Krankenschwester und habe dann wie Mika über den zweiten Bildungsweg noch mal mich auf die Schulbank gesetzt, mein Abitur nachgeholt und dann in Bremen Public Health Bachelor studiert und an der FU in Berlin noch mal den Master berufsbegleitend in Public Health obendrauf gesetzt.
Wir wollten euch auch auf jeden Fall nochmal mitnehmen, wie werden Beiträge ausgewählt für den Kongress? Was wir auf jeden Fall in diesem Jahr explizit anbieten, ist, dass wir unterstützen möchten und auch sehr gerne können beim Einreichen. Ne? Maren hatte das schon gesagt, ihr findet auf unserer Webseite die Möglichkeit, wo Beiträge eingereicht werden können. Und falls es da Unsicherheit gibt oder ihr Fragen habt, dann meldet euch gerne telefonisch oder auch per E-Mail bei uns. Dann können wir da einmal zusammen durchgehen. Wir arbeiten für die Programmplanung mit 5 Programmkomitees zusammen, die ihr auch einmal auf unserer Webseite findet. Das sind mittlerweile rund 70 engagierte Menschen aus ganz verschiedenen Fachbereichen, aber auch aus der Zivilgesellschaft. Das Programm unseres Kongresses orientiert sich an den 5 Handlungsfeldern nach der Ottawa-Charta zur Gesundheitsförderung. Und genau daran sind auch unsere Programmkomitees ausgerichtet. Nachdem der Aufruf zur Beteiligung beendet wurde, werden die eingereichten Abstracts gesichtet im September, Oktober von den Programmkomitees. Das wird gemacht über eine Online-Bewertung. Hier, ne, verwenden wir halt wieder eines unserer tollen Software-Systeme. Über dieses wird die Online-Bewertung durchgeführt. Dafür gibt es feste Auswahlkriterien. Und im Anschluss an diese Online-Bewertung treffen wir nochmal jedes Programmkomitee. Wir treffen uns virtuell und gehen die Bewertung noch einmal durch. Gerade bei unklaren Bewertungen gehen wir auch nochmal in eine tiefere Diskussion. Zu den Auswahlkriterien, die ihr auch auf unserer Webseite findet, da haben wir nochmal jedes Kriterium explizit beschrieben. Die haben wir auch noch mal überarbeitet in diesem Jahr mit unseren Komitees. Und in der Kürze geben wir euch einmal kurz mit, dass geschaut wird bei jedem Beitrag, ne, ob Beiträge sich mit den sozialen Ursachen von gesundheitlicher Ungleichheit auseinandersetzen, ob verschiedene Perspektiven einbezogen werden, ob Beiträge relevant und aktuell sind, ob Menschen berücksichtigt werden, die in unserer Gesellschaft benachteiligt werden. Es wird auch geschaut, ob eine Brücke gebildet wird zwischen Theorie und Praxis und zwischen Praxis und Theorie, also ne, auf beiden Seiten. Und wir gucken natürlich auch gemeinsam mit unseren Programmkomitees, und das ist sehr zentral, ob das aktuelle Motto des Kongresses mit berücksichtigt wird. Also reicht gerne euren Beitrag ein. Wir freuen uns sehr auf eure Perspektiven.
Ja, absolut. Und ich würde da auch noch mal ergänzen wollen. Du hast es schon angesprochen, Nicole. Wir bleiben auch in diesem Jahr wieder bei den 5 Handlungsfeldern der Ottawa-Charta. Und ich habe es bei der Vorstellung eben schon angesprochen. Meine Verantwortlichkeit liegt insbesondere beim Handlungsfeld der Lebenswelten. Und ich hatte das auch als etwas herausfordernd bezeichnet. Und der Grund ist, dass in etwa die Hälfte aller eingereichten Beiträge im Handlungsfeld der Lebenswelten eingereicht wird. Und daher möchte ich auch das jetzt nochmal nutzen, um euch dazu aufzurufen, wenn ihr überlegt, in welchem Handlungsfeld könnt ihr euren Beitrag denn einreichen. Manchmal passen ja auch mehrere Handlungsfelder oder man schwankt dann zwischen zwei. Zum einen, wenn ihr unsicher seid, auch hier, ihr könnt uns immer anschreiben und nachfragen, was wir euch da empfehlen wollen. Aber auch einmal der Aufruf, grundsätzlich zu überlegen, wenn vielleicht das Handlungsfeld der Lebenswelten und noch ein anderes passend wäre, dann reicht vielleicht lieber in dem anderen Handlungsfeld ein. Das erleichtert uns den Auswahlprozess enorm, weil es so viel einfacher ist, den Überblick zu behalten. Und wir stellen auch immer wieder fest, das Handlungsfeld der Lebenswelten ist natürlich attraktiv und vieles lässt sich auch als Lebenswelt einordnen. Aber trotzdem kommt es auch immer wieder vor, dass wir dann im Auswahlverfahren feststellen, ein anderes Handlungsfeld wäre vielleicht doch passender gewesen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wo passt mein Beitrag am besten rein, könnt ihr auch gern nochmal in die Podcast-Episoden 36 und 37 reinhören. Die haben wir nämlich schon einmal gezielt genutzt, um die 5 Handlungsfelder vorzustellen. Und da könnt ihr nochmal ausführlich hören, was damit gemeint ist. Die haben wir auch gemeinsam mit Vertreterinnen unserer Programmkomitees aufgenommen. Und vielleicht kann das etwas Klarheit noch schaffen. Genau, und jetzt im nächsten Teil der Episode, da könnt ihr dann kurze O-Töne aus den Veranstaltungen des letzten Kongresses hören. Es ist natürlich, es bleibt ein sehr, sehr kleiner Ausschnitt, da wir nicht 100 Veranstaltungen einmal anteasern können und auch, weil nicht alle Aufnahmen in einer entsprechenden Qualität sind, dass wir euch das jetzt zumuten wollen. Also, falls es an der einen oder anderen Stelle etwas ruckelig ist oder rauschig, bitte habt Nachsicht mit uns, aber in dem Fall waren uns dann die Inhalte auch einfach wichtiger und wir wollten das gerne in die Welt tragen. Und auch in den weiteren Episoden dieser Staffel gehen wir dann nochmal schwerpunktmäßig je Episode auf ein bestimmtes Thema ein und genau, schaffen so einen schönen Rückblick, dass auch die, die nicht auf dem Kongress waren, einen Eindruck davon bekommen können, was auf dem Kongress so diskutiert wird und dass die, die auf dem Kongress waren, vielleicht nochmal sich das ein oder andere in Erinnerung rufen können. Ansonsten findet ihr auch nicht alle, aber sehr viele Kongressinhalte in unserer Kongressdokumentation. Die findet ihr auf der Webseite. Und ja, sowohl für das letzte Jahr als auch im Archiv von allen vorhergehenden Jahren. Und damit ab in die Episode.
So, wir starten mit dem Kongressrückblick und wir, das sind diesmal meine Kollegin Dominika Kschora.
Hallo.
Hallo Mika und ich, Marina Martin. Wir wollen die heutige Episode ja für einen Rückblick auf den vergangenen Kongress nutzen. Zum Einstieg würde mich deine Einschätzung, liebe Mika, freuen. Wie fandest du denn den vergangenen Kongress? Es war ja inzwischen jetzt dein zweiter. Und gab es für dich auch inhaltliche Highlights?
Ja, Marina, du hast tatsächlich recht. Das ist jetzt mein zweiter Kongress gewesen und für mich war dieser wieder etwas ganz Besonderes. Nicht nur, weil ich erneut dabei war, sondern weil ich auch erst zum ersten Mal auch ja aus einer anderen Perspektive dabei sein durfte. Also als Teil des Teams, das die studentischen Formate mitgestaltet. Und von Anfang an durfte ich in die Planung eingebunden sein, sei es zum Beispiel der Science Slam, den ich eben engmaschig begleiten durfte, und auch alle viele anderen Details, die irgendwie hinter den Kulissen zusammenkamen. Und das war eben eine sehr intensive, aber auch sehr bereichernde Erfahrung. Also tatsächlich war der Science Slam einer meiner Highlights.
Ja, der Science Slam war klasse.
Genau, und gleichzeitig war es auch berührend zu sehen, wie wir alle mit eingebunden waren. Also nicht nur im eigenen Bereich, sondern generell von Gesundheit Berlin-Brandenburg, sei es beim Aufbau, beim Helfen und generell beim Möglichmachen. Und dieser Zusammenhalt macht ja irgendwie so diesen Geist dieses Kongresses aus. Ja, und generell kann ich eigentlich nur sagen, dass dieser Kongress ja mir so ein warmes und vertrautes Gefühl auslöst. Also wenn man sieht, dass im Hintergrund mal was schief lief oder so, wurde eben alles in Bewegung gesetzt, damit es eben auch weitergeht. Genau, und das bleibt für mich eben hängen, genau, dieser gemeinsame Einsatz, diese Unterstützung und auch die Energie, die daraus entstanden ist.
Ja, voll schön, wie du das beschreibst, auch mit deinem ja jetzt noch frischen Blick dafür, wie wir auch als Team funktionieren. Und das ist auch, ja, da bin ich auch immer wieder dankbar dafür, wie wir als Team einfach gut funktionieren. Und ja, ich finde es immer wieder erstaunlich, wie unterschiedlich ich den Kongress jedes Mal wieder erlebe. Das liegt natürlich zum einen daran, dass auch immer wieder neue Aufgaben dazukommen oder Aufgaben anders verteilt werden im Team. Aber da spielt eben auch die enorme Vielfalt an Veranstaltungen mit rein. In diesem Jahr lag der Schwerpunkt ja auf Demokratie und der wurde, fand ich, wirklich in vielen Veranstaltungen aufgegriffen. Dabei ging es viel um die Fragen nach Teilhabe, nach Mitbestimmung und auch um Diskriminierung. Zum Beispiel wurden die Ergebnisse aus einem Kinder- und Jugendrat vorgestellt, gemeinsam übrigens mit den Kindern und Jugendlichen. Und auch wurde in mehreren Veranstaltungen diskutiert, wer überhaupt teilhaben kann an demokratischen Prozessen in unserer Gesellschaft und inwiefern Menschen mit Armutserfahrungen davon ausgeschlossen sind. Dann ein weiteres Highlight, was ich fand, die AGGSE, also die Arbeitsgruppe für gesundheitsfördernde Gemeinde- und Stadtentwicklung, hat dieses Jahr wieder zwei Veranstaltungen durchgeführt und hat in diesen auch strukturelle Diskriminierung diskutiert. Und dabei wurden unterschiedliche Formen von Diskriminierung wie Rassismus, Sexismus oder Ableismus thematisiert und Impulse für eine diskriminierungssensible, gesundheitsfördernde Gemeinde- und Stadtentwicklung gegeben. Und ja, genau diese Vielfalt macht den Kongress eben auch aus. Aber genau, dann würde ich sagen, starten wir jetzt mal inhaltlich weiter rein, bevor ich mich jetzt in einer Nacherzählung des Programms verliere. Wir haben ja auch ein paar Vortragende angefragt, ob wir O-Töne aus ihren Veranstaltungen verwenden dürfen und beginnen nun mit Maren Urner. Maren Urner war unsere diesjährige Eröffnungsrednerin. Sie ist Neurowissenschaftlerin und Professorin für nachhaltige Transformation an der FH Münster. Und ihr Vortrag war an ihr neuestes Buch Radikal Emotional, für das ich an dieser Stelle auch eine absolute Leseempfehlung aussprechen möchte, angelehnt. Und darin ging es darum, wie Gefühle unser Leben und somit letztlich auch Politik bestimmen. Und sie hat im Rahmen ihres Vortrags auch über Macht gesprochen. Hören wir da mal rein.
Und woran liegt das? Dass wir unsere eigene Lebensgrundlage weiter zerstören, dass wir diese Veränderungen, von denen wir eigentlich wissen, dass sie notwendig sind, noch nicht vollumfänglich machen, weil wir ein Problem haben mit diesem sozialen Dasein, das ich als Elefanten beschreibe. Dieser Elefant ist immer da, wenn Menschen zusammenkommen. Zwei reichen aus. Hier sind ganz viele. Der ist auch hier gerade im Raum. Ich weiß nicht, ob Sie ihn schon gesehen haben. Vielleicht haben Sie ihn gerochen, gespürt, gefühlt, geschmeckt. Ich weiß es nicht. Auf dem Elefanten steht ein Wort drauf, was immer passiert, wenn Menschen zusammenkommen und was dafür sorgt, dass Dinge nicht gut entschieden werden. Und dieses Wort ist Macht. Machtgefälle, Machtdifferenzen, Macht ausgeübt wird, Machtmissbrauch. Sie können sich jetzt Ihr Lieblingsthema beim Thema Macht überlegen. Und das ist ein Riesenproblem, weil da können wir noch 30 Jahre weiter tagen, oder Sie, ich bin ja zum ersten Mal dabei, und sagen, naja, gut, wir müssen im Kleinen und so weiter. Aber wenn sich das nicht ändert, dann wird sich grundlegend nichts ändern. Und Macht ist natürlich dann nicht mehr nur die Frage, was ist normal, das, was wir eben hatten, sondern vor allen Dingen die falschen Geschichten darüber, was ist Erfolg. Wer oder was ist erfolgreich? Wer bekommt eine Urkunde? Wer bekommt einen Titel? Wer darf sprechen, wer nicht? Wer bekommt ein Mikrofon überhaupt hingehalten? Wer kriegt Geld? Wer keins? Armut und Gesundheit. Wer bekommt ein extra großes Auto und einen extra großen Parkplatz? Wer darf Deals machen und Hände schütteln? In der Vergangenheit der Geschichte waren das vor allem Männer. Deshalb heißt es vielleicht auch History, ich weiß es nicht genau. His Story. Und ich glaube, es ist der falsche Weg, und das soll jetzt ein kleiner Mini-Exkurs hier oder gar kein Exkurs werden, sondern einfach nur ein Gedanke, der hier an dieser Stelle wichtig und zentral ist, wenn wir nochmal über die emotionale Reife und das nachdenken. Es soll jetzt keine Her-Story geben. Ich glaube, es wird uns nicht weiterhelfen. Was brauchen wir stattdessen? Our-Story. Ist egal, was für ein Geschlecht wir haben. Beziehungsweise ist wichtig, dass wir unterschiedliche Geschlechter beteiligen, weil sie unterschiedliche Kompetenzen haben und damit das Wofür gemeinsam gestalten können. Und die Machteskalation, und ich kriege eine Gänsehaut, wenn ich jetzt das nächste Bild zeige, die können wir auch überall gerade wieder live auf diesem Planeten beobachten, wenn Emotionen eben nicht reif erkannt werden, sondern das eskaliert. Und dann sind wir natürlich beim absoluten Nullpunkt für das Thema Gesundheit, weil der Tod ist, glaube ich, das Gegenteil von Gesundheit, wenn man es so nennen möchte.
Ja, Marina, was mich an dieser Aufnahme besonders beschäftigt, ist nicht nur das Bild vom Machtelefanten, sondern das, was dahinter steht. Ich denke, Machtverhältnisse, die im Verborgenen wirken, aber auch ganz reale Auswirkungen haben können. Auch auf die Gesundheit. Gesundheit ist beeinflussbar. Wir wissen es durch Bildung, Einkommen, Wohnbedingungen, Arbeit, soziale Teilhabe. Ich kann noch viel, viel mehr aufzählen, aber natürlich auch durch politische Entscheidungen. Wenn Macht in wenigen Händen liegt, haben bestimmte Gruppen weniger Möglichkeiten mitzureden oder mitzugestalten. Und genau das verstärkt bestehende Ungleichheiten, auch gesundheitlich. Für mich als Public Health Studentin ist deshalb klar, wer über Macht spricht, spricht auch über Gesundheit.
Ja, absolut. Und wir hatten auch das Glück, nach dem Vortrag in einer Folgeveranstaltung noch weiter zu Ihren Thesen zu diskutieren. Und hier durfte ich mit Maren Urner und Thailand Kurt ins Gespräch kommen. Thailand Kurt ist Sprecher für Sozialpolitik und Armutsbekämpfung der Grünen Fraktion Berlin und per Direktmandat ins Abgeordnetenhaus eingezogen. Und wir haben dazu gesprochen, wie Armut und Gesundheit mit Politik zusammenhängen, wie sich unsere Gesellschaft aktuell entwickelt und was es braucht, um Armut überwinden zu können. Und dabei wurde aus dem Publikum dann auch ganz treffend festgestellt, wer über Armut spricht, muss auch über toxischen Reichtum sprechen. Ja, das war ein Einwand, der sehr viel Zustimmung erfahren hat und eben auch ja einen anderen Teil der Wahrheit aufzeigt, und zwar, dass Geld immer mit Macht einhergeht und im Extremfall, wie wir es auch gerade weltweit erleben, dazu beitragen kann, unsere Demokratie zu untergraben. Und ja, damit würde ich jetzt auch schon zum nächsten O-Ton aus genau dieser Veranstaltung kommen. In Anbetracht der gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse, die ja nicht gerade Mut machen und einen vielleicht auch mal hoffnungslos und resigniert auf das Tagesgeschehen blicken lassen. Konkret ging es dabei um die Kindergrundsicherung und den Umgang mit Menschen in Armut. Und da habe ich Thailand Kurt gefragt, was wir denn aus seiner Sicht tun können, um zu Veränderungen beizutragen und tatsächlich etwas zu bewirken. Hier seine Antwort.
bildet Banden.
Also es geht wirklich darum, sich miteinander auch zu vernetzen. Also es geht doch darum, wenn Sie ein Anliegen haben, wie zum Beispiel, wie können wir in unserer Stadt, wie können wir in Deutschland die Armut reduzieren? Dass es auch darum geht, für diejenigen, die sich engagieren, selbstwirksamer zu werden. Das kann dieser Kongress heute sein, das kann die Diskussion mit ihren Freundinnen oder mit ihren Nachbarinnen sein, dass man sich über das Thema mal austauscht und auch gemeinsam versucht, da sind wir wieder so ein bisschen bei den gesellschaftlichen Diskursräumen, von eben auch Positionen zu entwickeln, gemeinsam auch etwas zu problematisieren und natürlich an die politischen Entscheiderinnen und Entscheider auch heranzutreten. So, also ich bin Abgeordneter nicht für mich geworden, sondern für die Menschen, die mich in meinem Wahlkreis gewählt haben. Und für die bin ich, und natürlich auch für alle anderen, bin ich an der Stelle auch da. Und das es hat auch so ein bisschen zu tun mit dem Bild von Politik. Trauen Sie sich? So, die Abgeordneten beißen nicht, sondern fordern Sie auch Dinge ein, um bestimmte Diskurse an der Stelle auch gewiss zu setzen. Und das haben Sie auch angesprochen mit dem Bürgergeld. Ich habe das Gefühl, wenn Sie sich die Diskussion zum Bürgergeld angucken, die ist ja nicht mehr faktengeleitet, sondern da sind Sie auch wieder bei den Gefühlen. Sie hat ein Ziel. Und das ist auch etwas, was in Deutschland nicht seit gestern existiert oder seit der Einführung von Hartz IV, sondern das ist historisch gewachsen. Es gibt die Unterscheidung zwischen Anführungsstrichen verdienter und unverdienter Armut. Also wen unterstützt man, wer hat es sich verdient, unterstützt zu werden vom Staat, von der Gemeinschaft und wer nicht. Und wir kommen genau wieder in diese Diskussion und wozu dient diese Diskussion? Diese Diskussion dient nicht nur dazu, so ein bisschen zu selektieren bei armutsbetroffenen Menschen, wer bekommt Unterstützung und wer nicht, sondern es hat auch nochmal eine andere Funktion, nämlich die Mittelschicht zu disziplinieren, indem man nämlich dann ganz bewusst sagt, du willst doch nicht so enden, dass du dann im Bürgergeld bist. Es hat ja nicht nur mit der Höhe des Bürgergeldes zu tun, sondern auch mit dem Ruf des Bürgergeldes. Und ich habe es deswegen bewusst angesprochen, eben mit den pflegenden Angehörigen. Unterschätzen Sie nicht, wie viele Menschen ganz schnell in Deutschland in Armut landen können. So, und dann gehören, dann, da sind wir alle dann an der Stelle eins. Deswegen würde ich mir wünschen, wir müssen einfach konstruktiver über das Thema reden. Wir müssen auch einfach eine andere Tonart finden. Und wenn ich mir angucke, wie in Deutschland, wie aktuell die Kaffeepreise aussehen, so, das ist ein Thema, was sicherlich viele kennen, die im Supermarkt waren. Das sind Themen, die die Menschen schon interessieren. Da sind sie auch bei der Frage von, wer kann sich eigentlich was leisten? Wie gehen wir damit um, dass es Menschen gibt, die so wenig Geld haben, dass sie nicht über die Runden kommen? Und deswegen mein Aufruf bildet Banden.
Ja, Banden bilden. Das klingt erstmal für mich, Marina, irgendwie so nach Widerstand, irgendwie so nach Krawall. Aber hier geht es vielleicht auch um etwas viel Größeres. Ich glaube, es geht um Verbundenheit, um Wahrheit, Wachheit, um das Wissen, dass man nicht alles alleine tragen muss. Aus meiner Perspektive ist das aber nicht nur ein schönes Bild, sondern vor allem auch eine Notwendigkeit. Wenn wir auf die Pflege schauen oder in Aktivismus oder im Alltag oder in der Wissenschaft, wir brauchen, glaube ich, diese Banden. Nicht um Grenzen zu ziehen, nein, sondern um diese gemeinsam zu verschieben. Nicht um auszugrenzen, sondern um Räume zu schaffen, in denen Verantwortung geteilt wird. Und genau deshalb, ja, warum nicht? Lasst uns diese Banden bilden, mit offenen Augen und mit dem Mut, gemeinsam dran zu bleiben.
Ja, das hast du schön gesagt. Was ich an diesem Ausschnitt auch so stark finde, ist der Aufruf, wirklich gemeinsam an einem Strang zu ziehen, sich gegenseitig zu unterstützen und mit einer lauten Stimme auch den Mut zu haben, an PolitikerInnen heranzutreten, um Diskursmacht zu entwickeln. Wir sehen es ja auch gerade, wie das im rechten Spektrum durchaus funktioniert, nicht zuletzt durch die gescheiterte VerfassungsrichterInnenwahl. Kurz zum Hintergrund, wir nehmen heute am 8. August auf und gestern hat Professorin Frau Kelbrosius-Gersdorf bekannt gegeben, nicht mehr zu kandidieren. Und diese Kampagne, die ja hochemotional war und mit Fakten nichts mehr zu tun hatte, war also erfolgreich. Und beim Bürgergeld ist es ja ähnlich. Wir erleben hochemotionale Debatten, die irgendwie völlig resistent gegenüber Fakten erscheinen. Und dazu ja noch, wie Thailand Kurt es formulierte, die Mittelschicht disziplinieren, das ist ja das Perfide daran, indem das eben als Bedrohungsszenario dargestellt wird, dass man selbst mal darin landen könnte. Und insofern möchte ich auch nochmal ergänzen, was er zu einem späteren Zeitpunkt gesagt hat. Da hat er nämlich noch ausgeführt, dass wir Banden bilden sollen, die divers sind, und hat das sehr betont. Und ich glaube, das ist ausschlaggebend. Erstens können wir nur so Kraft entfalten, indem wir uns über unsere persönlichen Belange und Betroffenheiten hinaus miteinander solidarisieren, denn dadurch werden wir mehr. Und zweitens, auch das hat er gesagt, man weiß ja nie, wann es einen selbst erwischt, wann man selbst in Armut landet oder aus sonst einem Grund plötzlich zu einer marginalisierten Gruppe gehört, gegen die wiederum gefeuert wird. Und daher sollten wir auch zur Maßgabe machen, uns stets mit den Schwächsten der Gesellschaft zu solidarisieren und zu kooperieren.
Ja, da schließe ich mich dir auf jeden Fall an, Marina. Und daran können wir auch direkt schon anknüpfen an die Worte von Maren Urner aus unserem nächsten Ausschnitt. Hier hatte sie die Gelegenheit, nach der Diskussion noch ein paar Schlussworte zu sprechen.
Also vielleicht meine Einladung, wenn ich eine Einladung aussprechen darf als letztes Wort, weil ich finde, Schlussworte sollten keine Schlussworte, sondern Anfangsworte sein, im besten Fall für was Neues. Und deshalb meine Einladung an Sie alle, mit dem, was Sie sowieso schon tun, sich vielleicht noch mal mehr zu fragen, wofür möchte ich eigentlich eintreten und wie radikal ehrlich bin ich auch bereit, darüber zu reden. Das, was wir gerade am Ende auch hier noch aufgegriffen haben. Und wen brauche ich dafür? Und wen brauche ich dafür, ist keine Frage von Hilflosigkeit, sondern von Chance. Also sprich, nicht zu denken, wenn ich andere Menschen brauche dafür, dann bin ich selber nicht gut genug. Denn nochmal, wir als Spezies haben bisher überlegt, weil wir zusammen kooperieren konnten. Und wir sollten endlich aufhören, uns eine Geschichte zu erzählen, die uns genau das Gegenteil versucht zu vermitteln, um Machteliten Macht behalten lassen zu können. Also das ist die Einladung an Sie alle. Machen Sie sich auf für das Wofür, gemeinsam mit anderen Menschen neue Geschichten zu erzählen, die unserer Biologie ein bisschen näher sind als das, was wir gerade tun.
Ja, was ich daran so stark finde, ist einerseits die implizite Aussage, ein Schluss ist immer auch der Anfang für etwas Neues. Das ist eine Haltung, die mir persönlich Mut macht, dass es niemals zu Ende ist, sondern dass jederzeit etwas Neues entstehen kann und dass wir dafür eintreten sollten. Und andererseits eben Ihr Blick auf Kooperation. Das geht auch wieder in Richtung Bandenbilden, um Kräfteverhältnisse zu verändern und das eben als Stärke zu sehen. Und dazu kommt noch, sie reißt es am Ende kurz an mit den Geschichten. Das hat sie in ihrer Öffnungsrede auch weiter ausgeführt, dass die Geschichten, die wir uns erzählen, eigentlich wenig mit der Realität zu tun haben. Das sind beispielsweise die Geschichten darüber, was Erfolg ist und ausmacht. Und in unserer Gesellschaft wird Erfolg ja oft mit Geld, Durchsetzungsvermögen, Macht oder Statussymbolen assoziiert. Aber eigentlich, also wann sind wir denn erfolgreich? Eigentlich sind wir doch erfolgreich, wenn wir erfüllende Beziehungen haben, wenn wir einander vertrauen können, wenn wir gesund sind und auch letztlich, wenn wir es schaffen, unsere Lebensgrundlagen, also beispielsweise saubere Luft zum Atmen oder auch Temperaturen, die nicht lebensbedrohlich für uns sind, zu erhalten.
Ja, Marina, du hast schon viel aufgezählt, aber sie spricht auch davon, wie Macht im Kleinen wirkt, also wie Vertrauen verloren geht, wenn Verantwortung auch nicht getragen wird. Ich zum Beispiel höre so eine Mahnung auch heraus, dass Teilhabe, Gerechtigkeit und Gesundheit auch zusammengehören. Und was braucht es dafür? Ich denke ganz klar Offenheit für Perspektiven, die sonst selten gehört werden. Seien es Räume, in denen solche Stimmen gehört werden und Menschen, die bereit sind, Gesundheit politisch zu denken und schließlich den Mut, Public Health auch als politische Praxis zu denken. Und vor allem denke ich hier auch, dass die Kongressis, also wir, genau auch diesen Raum mitgestalten möchten.
Ja, und genau deswegen ist es auch immer so schön, wie viele unterschiedliche Perspektiven der Kongress tatsächlich zusammenbringt. Und das ist jetzt auch eigentlich eine gute Überleitung zu unserem nächsten Veranstaltungsausschnitt. Und zwar gibt es immer auch einige Veranstaltungen auf dem Kongress zu den frühen Hilfen. Und die diesjährige Auftaktveranstaltung der frühen Hilfen ist eben so ein Beispiel für genau so eine Stimme, die nicht gehört wird in unserer Gesellschaft und in der Politik. Und zwar geht es um die Stimme von Kindern. Hören wir mal rein, was Professorin Ute Thün, Vorsitzende des Beirats des Nationalen Zentrums für frühe Hilfen, die übrigens für ihren langjährigen Einsatz für die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention auch das Bundesverdienstkreuz erhalten hat, dazu zu sagen hat.
Ich möchte noch einmal zurückkommen auf diesen strukturellen Aspekt, nämlich Stärkung der Familien als gesellschaftspolitische Zielsetzung. Wir sehen ja, dass zentrale Instrumente der Stärkung von Familien in ihren vielfältigen Formen von den Regierungen der letzten Jahrzehnte nicht genutzt, nicht umgesetzt oder zum Scheitern gebracht wurden. Die Belange für das Wohl der Kinder in allen Entscheidungen vorrangig zu berücksichtigen, das heißt, das Instrument wäre gewesen, Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern, ist beispielsweise immer wieder gescheitert und mag hier paradigmatisch für die Gesamtsituation stehen, die sich meiner Meinung nach in den nächsten Jahrzehnten weiter verschlechtern wird. Die gesellschaftlichen Machtpositionen haben auch mit der demografischen Entwicklung zu tun. Nur noch in einem Viertel der Haushalte in Deutschland leben überhaupt Kinder. Das ist anders als bei der Rentenreform unter Adenauer, der noch sagen konnte, wir brauchen uns um die Kindervorsorge und Familienvorsorge nicht kümmern, weil Kinder hat ja jeder und tritt sozusagen jede Familie als Lobbyisten ein. Da alle Maßnahmen dahingehend überprüft werden müssten, ob sie generationengerecht sind, sollte unbedingt ein Wahlrecht für Kinder eingeführt werden. Die prominenteste Vertreterin dieser Forderung war die ehemalige Familienministerin Renate Schmidt, eine sehr streitbare Person, die die Argumente in ihrem Buch »Lass die Kinder wählen« 2014 noch einmal beschrieben hat. Diese Kampagne gibt es ungefähr seit den 90er Jahren. Es geht darum, dass einerseits Kinder sich selbst in die Wahlregister eintragen lassen können, wenn sie sich entsprechend gerüstet fühlen. Das könnte ein 10-jähriges Kind sein, wahrscheinlich eher ein 12-jähriges Kind, auf jeden Fall ein 14-jähriges Kind. Für alle anderen Kinder wählen die Eltern oder die rechtlichen VertreterInnen im besten Interesse des Kindes. Ein Analogon dazu ist, dass es bis, war das 2019, 85.000 Menschen in Deutschland gab, die von Wahlausschlüssen betroffen waren, weil sie aufgrund ihrer Erkrankung oder Behinderung von der aktiven Teilnahme an den Wahlen ausgeschlossen waren. Und die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention 2019 hat dazu geführt, dass diese Wahlausschlüsse aus dem Bundeswahlgesetz entfernt wurden. Das heißt, die können alle wählen, diese Menschen. Und sie können auch Wahlassistenz haben oder sie können bei der Briefwahl eine Person frei wählen, die mit ihnen oder für sie wählt. Das darf kein Wahlbetrug sein, sondern man muss versuchen, wirklich den Wunsch und den Willen der wählenden Person zu ergründen und dann entsprechend die Stimme so abzugeben. Also bei Kindern würde es so gehen, die Sorgeberechtigten bekommen einen Wahlschein für jedes Kind unter 18 Jahren, sofern sich das Kind nicht schon selber in das Wahlregister eingetragen hat. Der Gang zur Wahlurne wäre dann ein Empowerment im Sinne von Doing Family und sicherlich würden die Parteien ihre Programme mehr an den Bedürfnissen und Wünschen von Familien ausrichten. Also das ist nur ein Beispiel dafür, inwiefern strukturelle Veränderungen dazu Hebelpunkte sein könnten für Veränderungen zu einer besseren Beteiligung von Familien in Deutschland.
Ja, ich finde, der Ausschnitt bringt gut auf den Punkt, warum wir Kinderrechte im Grundgesetz wirklich brauchen. Denn ihre Belange, also die der Kinder, werden aktuell politisch nicht oder zumindest nicht ausreichend berücksichtigt. Und das, obwohl ja genau das die Gruppe ist, die noch die meiste Zeit in dieser Gesellschaft über die andere entscheiden und auch auf diesem Planeten, der durch den Klimawandel immer schwierigere Lebensbedingungen hervorbringt, verbringen wird.
Ja, aber auch die Idee des Kinderwahlrechts, Marina, finde ich, trifft einen Nerv, besonders in einer Zeit, in der politische Entscheidungen wenig generationsgerecht getroffen werden. Auch hier, die Public Health-Sicht, finde ich, ist super klar. Kinder sind eine besonders verletzliche Bevölkerungsgruppe und gleichzeitig in politischen Prozessen meistens stimmlos oder wenn nicht sogar komplett stimmlos. Dabei betreffen gerade sie viele zentrale Themen. Schauen wir auf Klima, Bildung, soziale Sicherheit und Gesundheit. Wenn wir heute erleben, wie politische Prozesse stocken und junge Perspektiven fehlen, dann ist das nicht nur ein demokratisches Problem, sondern auch ein gesundheitspolitisches. Die Idee, Kinder über ihre Bezugsperson eine Stimme zu geben, kann zwar ein Impuls in die richtige Richtung sein. Sie erinnert uns daran, dass echte Teilhabe bei denen beginnt, die sonst systematisch übersehen werden. Für mich ist das nicht nur eine politische Forderung, sondern vor allem auch ein Appell an die Verantwortung für die nächste Generation und vielleicht auch für die Zukunft unserer Gesellschaft.
Ja, absolut. Und wir haben auch noch einen weiteren Ausschnitt aus dieser Veranstaltung. Dabei spricht Professor Jörg Fischer von der FH Erfurt und ebenfalls im Beirat der Bundesstiftung Frühe Hilfen und des Nationalen Zentrums Frühe Hilfen über das Selbstverständnis seiner Profession. Auch das ist spannend.
Eine weitere Herausforderung ist, die frühen Hilfen brauchen ein stärkeres Selbstverständnis, um sich auch da zielgerichteter nach außen darzustellen, sich ganz proaktiv als Teil einer demokratischen Kultur mit zu begreifen. Und sie brauchen auch eine Wertschätzung, die ihnen entgegenschlagen muss und die sie auch weitertragen sollen gegenüber den Menschen. Das ist ein hohes Gut, was wir immer wieder verteidigen müssen. Gerade vor dem Hintergrund, dass sich die frühen Hilfen nicht ideologisch vereinnahmen lassen sollen. Und das ist etwas, was in ländlichen Regionen, in bestimmten Regionen Deutschlands nicht so sich so leicht dahinsagen lässt, sondern was eine alltägliche Herausforderung ist. Und mein letzter Satz dazu ist es, die frühen Hilfen sind aber auch Teil einer bürgerlichen Pflicht, unseren Staat, unsere Form des Zusammenlebens zu schützen, manchmal auch sogar zu verteidigen, damit wir weiterhin für alle da sein können.
Ja, super spannend. Es geht um das Angebot, früh da zu sein, bevor aus Unsicherheit Überforderung wird. Und dann fällt dieser eine Satz, ich weiß nicht, ob er dir aufgefallen ist, Marina, frühe Hilfen sind bürgerliche Pflicht. Und genau an diesem Punkt hat mich die Aufnahme abgeholt. Das bringt es für mich auf den Punkt, weil es geht nicht nur um staatliche Verantwortung, sondern auch um gesellschaftliche Haltung. Wer für Chancengleichheit eintritt, wer Gesundheit als Gemeinwohl denkt, kann sich dem nicht entziehen. Frühe Hilfen sind kein Extra. Sie sind Ausdruck von Solidarität, Augenhöhe und Verantwortung. Und damit ganz zentral für eine gerechte Gesellschaft.
Ja, absolut. Der Punkt, den ich noch spannend fand, ist, dass er die frühen Hilfen als Teil einer demokratischen Kultur begreift. Er hat auch an einer anderen Stelle in der Veranstaltung noch gesagt, er definiert, ich zitiere, frühe Hilfen als einen Start in ein demokratisches Miteinander. Und da steckt ja eine ganz starke Haltung drin, sowohl Kindern möglichst auf Augenhöhe zu begegnen, sie zu unterstützen, zu begleiten, statt in vorgefertigte Formen oder Erwartungen unserer Gesellschaft zu pressen und eben auch sie teilhaben und mitgestalten zu lassen. Und das zeigt eben auch, Demokratie fällt nicht einfach vom Himmel, sondern ist erlernt und wird erlernt. Und zwar sowohl, indem man Teilhabe erfährt und in demokratische Aushandlungsprozesse einbezogen wird, als auch, indem man sich mit anderen Menschen, die eben teilhaben, auseinandersetzt, anstatt diese auszuschließen. Und du hast es vorher in einem anderen Kontext gesagt, Mika, Macht wirkt im Kleinen. Und das fängt eben schon bei diesen ganz kleinen, alltäglichen, familiären Situationen an, in denen erlernt wird, Macht zu hinterfragen, zu teilen und gemeinsam zu entscheiden. Und wir sehen ja aktuell in unserer Gesellschaft, Demokratie ist besonders in Krisenzeiten gefährdet, da es natürlich einfacher ist, wenn ein in Anführungszeichen starker Mann einfach und schnell Entscheidungen trifft, statt diese mühsam in der Gesellschaft auszuhandeln und dabei unterschiedlichste Interessen zu berücksichtigen. Und daher ist es auch wichtig, Familien zu unterstützen und dort zu helfen, wo Hilfe benötigt wird, um eben Krisen auch im Kleinen, im alltäglichen, familiären möglichst zu vermeiden. So, und jetzt zum Abschluss haben wir noch mal ein ganz anderes Thema, beziehungsweise geht es jetzt um eine ganz andere Bevölkerungsgruppe, die allerdings auch keine Stimme hat in unserer Gesellschaft. Und zwar geht es um geflüchtete Menschen. Flucht und Migration ist ja auch immer ein großes Thema auf dem Kongress, da wir wissen, dass Menschen mit Fluchterfahrung oder Migrationshintergrund aus ganz verschiedenen Gründen schlechtere Gesundheitschancen haben. Und warum das so ist, dafür gibt es viele Gründe, ein ganz zentraler ist aber, dass es strukturelle Ausschlüsse gibt aus dem Gesundheitssystem, die insbesondere Geflüchtete treffen. Und Professor Armand Führer von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg hat einen Einblick in das Asylbewerberleistungsgesetz und seine Entstehungsgeschichte gegeben. Und ja, ich fand's wahnsinnig spannend, sowieso die ganze Veranstaltung, aber insbesondere auch diesen Ausschnitt. Hören wir einmal rein.
Das Asylbewerberleistungsgesetz gibt es nicht schon immer. Bis in die 90er Jahre hinein waren Asylsuchende oder waren die Leistungen von Asylsuchenden so wie für den Rest der Bevölkerung auch in den Sozialgesetzbüchern geregelt. Im Rahmen des sogenannten Asylkompromisses wurde dann 1993 die Sozialleistung für Asylsuchende also ausgegliedert aus den normalen Regelwerken für soziale Sicherung. Und das explizite Ziel dieser Maßnahme war, Deutschland möglichst unattraktiv zu machen als Zielland für Migration, um also Anreize für Migration zu senken. Das hat das Bundesverfassungsgericht auch nochmal festgestellt, dass es also explizit darum ging, Anreize zu senken. Und die Herangehensweise, das zu erreichen, war damals, dass man zwei Paragraphen bezogen auf die medizinische Versorgung miteinander kombiniert hat. Und die sind auch heute noch relevant. Zunächst gab es den Paragraph 4 im Asylbewerberleistungsgesetz, der eine Minimalversorgung festschreibt, auf die also Leute während des Asylverfahrens und auch dann danach mit einer Duldung ein Anrecht haben. Und schon damals war aber klar, dass diese Reduktion auf so ein Minimalset vermutlich rechtswidrig wäre. Und deshalb gab es damals diesen juristischen Kniff, dass noch ein zweiter Paragraph dazugenommen wurde, der Paragraph 6, der im Einzelfall eine darüber hinausgehende Leistungen erlaubt. Und der Paragraph 6 zeichnet sich dadurch aus, dass er ein für das deutsche Sozialrecht ausgesprochen hohes Maß an Ermessen hat. Hier wurde also die Entscheidung über den tatsächlichen Leistungskanon in die Hände der Verwaltung gelegt letztendlich. Seitdem sind zwei wichtige Dinge passiert, das ist also die Rechtslage, wie sie in den 90ern war, seitdem sind zwei wichtige Dinge passiert. Einerseits hat 2012 das Bundesverfassungsgericht geurteilt, dass das Asylbewerberleistungsgesetz verfassungswidrig ist. Und zweitens ist 2015 die Umsetzungsfrist für die EU-Aufnahmerichtlinie ausgelaufen. Und das bedeutet, dass sich der Umgang mit dem Paragraphen 6 verändern muss. Das Ermessen muss jetzt so ausgelegt werden, dass die im Asylbewerberleistungsgesetz enthaltenen Leistungen im Wesentlichen dem GKV-Katalog entsprechen. Das klingt erstmal wie gute Neuigkeiten, allerdings ist es so, dass viele Sozialämter dieser veränderten Rechtslage mehr oder weniger einfach nicht folgen und nach wie vor die Rechtslage oder den Umgang der 90er Jahre praktizieren. Das führt dazu, dass wir eigentlich zum Stand heute über das Asylbewerberleistungsgesetz nur sehr wenige allgemeingültige Dinge sagen können, weil wir einen ganz bunten Flickenteppich haben an regionalen Lösungen und kommunalen Herangehensweisen im Umgang mit der aktuellen Rechtslage. Wir haben regionale Unterschiede in der Versorgung bezogen auf die Frage, wie wird Paragraph 6 ausgelegt. Wir haben aber auch regionale Unterschiede im Zugang zum Gesundheitssystem bezogen auf die schon erwähnten Behandlungsscheine. Darüber hören wir jetzt gleich noch mehr. Es gibt Kommunen, da bekommen die Geflüchteten mehr oder weniger Chipkarten und haben damit einen deutlich erleichterten Zugang. In anderen Kommunen müssen sie vom Sozialamt Behandlungsscheine holen, ist mit wahnsinnig viel Bürokratie verbunden und wird jetzt gleich noch mal ausführlicher erklärt. Und wir haben die paradoxe Situation, dass die schlechte Versorgung mehr kostet, als eine gute Versorgung kosten würde. Auch das ist ein wichtiger Befund an dieser Stelle, weshalb wir seit vielen Jahren schon in der Public Health Forschung einen ganz breiten Konsens haben, dass das Asylbewerberleistungsgesetz abgeschafft werden sollte und Geflüchtete wieder in das Sozialsystem reintegriert werden sollten. Es würde zu einer besseren Versorgung führen und wir würden Geld dabei sparen.
Ja, Marina, auch hier super wichtig, dass wir dieses Thema ansprechen, denn beim Zuhören wird mir nochmal bewusst, wie systematisch auch Ausgrenzung organisiert ist, durch Gesetze wie das Asylbewerberleistungsgesetz. Wir wissen, Gesundheit ist ein Menschenrecht, aber genau das wird hier politisch relativiert. Wie Amann Führer schon sagt, es entsteht ein Flickenteppich an Leistungen und Zugängen, die von Bundesland zu Bundesland verschieden sind. Wer wo ankommt, entscheidet darüber, ob medizinische Versorgung möglich ist oder eben nicht. Und es wird auch aufgezeigt, es geht hier nicht nur um Paragraphen, sondern um eine grundlegende Frage, wie viel Verantwortung wir füreinander übernehmen. Wer Chancengleichheit in der Gesundheit fordert, muss sich auch mit rassistischen und auch migrationspolitischen Strukturen auseinandersetzen. Und das heißt für mich, vor allem nicht wegschauen, nicht beschönigen, sondern benennen, was falsch läuft. Und im besten Fall sollten wir solidarisch handeln.
Ja, die Problematik ist eben auch viel zu wenig im öffentlichen Bewusstsein. In der Veranstaltung wurde ja noch viel mehr Schockierendes angesprochen, beispielsweise wie die Lebensbedingungen in Sammelkünften tatsächlich sind für die Menschen, die dort leben und so weiter. Aber eben auch, dass im Kontrast dazu der öffentliche Diskurs einfach ein ganz anderer ist. Da wird gesagt, wir bekämen keine Zahnarzttermine, weil geflüchtete Menschen uns Termine wegnehmen würden. Ihr erinnert euch vielleicht, wer das gesagt hat. Und das widerspricht aber einerseits der gesamten Evidenzlage und lenkt uns andererseits davon ab, dass wir die strukturellen Probleme, nämlich eigentlich die grundsätzliche medizinische Unterversorgung in manchen Regionen angehen müssten und hiergegen etwas unternehmen müssten. Und er setzt aber auch den Punkt, eigentlich leiden wir sogar selbst unter den Maßnahmen, die wir durchführen, um anderen Zugänge zu verweigern. Denn statt einer Entlastung des Gesundheitssystems befeuern sie die Überlastung und haben somit eine total paradoxe Wirkung. So, das war jetzt ein schneller, aber auch durchaus begrenzter Ritt durch die Vielfalt der Kongressthemen. Und wir hoffen, ihr habt einen ungefähren Eindruck vom Kongress bekommen oder auch, falls ihr selbst da wart, dass die ein oder andere Erinnerung wieder wach wurde.
Ja, und auch hier noch der Hinweis auf die Doku. Wenn ihr nochmal tiefergehend in die Inhalte stöbern wollt, schaut gerne in unsere Kongress-Doku rein auf unserer Homepage. Wir konnten tatsächlich 80 Veranstaltungen abbilden.
Wunderbar. Dann war es das an dieser Stelle auch von uns. Und im Sinne Maren Urners möchte ich nochmal wiederholen, statt dies nun als Schlussworte zu betrachten, nehmt es gerne als Anfangsworte wahr, denn im Idealfall stellt das nur einen der vielen Anfänge dar, ja, zum Beispiel uns näher mit den Kongressthemen zu befassen und vielleicht auch selbst eine Beteiligung vorzubereiten. In diesem Sinne nochmal die Erinnerung, unser Call for Abstracts ist noch bis zum 15. September geöffnet. Und wer Unterstützung bei der Einreichung braucht oder Fragen dazu hat, kann sich sehr gern an uns wenden. Wir helfen da gerne weiter. Und in diesem Sinne, tschüss und bis bald.
Alles Liebe und bis bald.
Armut und Gesundheit, der Public Health Podcast.
Wollen wir noch Outtakes mit reinnehmen?
Oh, please, please.
Oh, ja. Das mit dem Sprechleitfaden hat sich erledigt.
Ja. Okay, Mist. Was machen wir denn jetzt?
Wunderbar. Haben wir noch offene Punkte? Will noch jemand was sagen?
Danke, dass ihr mich nochmal eingefangen habt.
Tschüss. <Opa.
lacht> Tschüss. Tschüss.
Das ist schön.